mit diesem Vortrag. Wir haben das in zwei Teile geteilt. Wir wollen eine Perspektive aus der Psychologie und eine Perspektive aus dem Finanzwesen her darstellen. Und zuerst will ich auch in meinem Namen und aber auch, glaube ich, im Namen von Herrn Czewitz uns bedanken beim ASTA für die Einladung. Vielen Dank. Die Sache ist hauptsächlich, dass wir mit diesem Vortrag ein paar Aspekte anstoßen wollen, die im Alltag eigentlich still, heimlich und klanglos oft passieren. Das heißt, dass man plötzlich irgendwann mal merkt, die Zeit reicht nicht und der Stress ist da, und von diesem Stress kennt man alles Mögliche. Stress ist nicht immer gut und auch nicht immer schlecht. Kein Mensch würde überhaupt morgens aufstehen, wenn er nicht irgendwie ein bisschen Stress hätte. Stress ist, sagen wir mal, eine Lebensenergie, die dazu eigentlich jemanden bringt, überhaupt was zu machen, weil sonst würde es eigentlich eher nichts passieren. Wenn man das mal auch so im Studentenwesen sieht, ist es ja auch Stress, der überhaupt das dazu beiträgt, dass man für eine Prüfung lernt oder dass man sich hinsetzt. Jetzt in der schönen, wir kommen langsam in die Sommerzeit, dass man da einfach sich die Zeit nimmt und auch hinsetzt und paukt, statt die schöne Sonne zu genießen. Dennoch, es gibt dann einen Teil des Stresswesens, das nicht so gut ist, und vor allen Dingen, der Teil ist oft das, was auch, wo man dann merkt, mir fehlt die Zeit. Ja, um mit einem Zitat ein bisschen zu, ich habe es vielleicht schon mal gelesen, ich wollte hauptsächlich damit anstoßen, dass es ist wichtig, oft an die Ursachen zu kommen und zu verstehen, wo sind die Ursachen von dem, was uns geschieht oder was demjenigen Einzigen passiert in einem Moment. Und in der Hinsicht ist es eigentlich oft die große Frage, warum passiert mir das? Die Sache ist oft, wir haben das Vergnügen und, sagen wir mal, die Sachen, die man machen muss, der Stress, deswegen habe ich diesen Pol gemacht. Wollen wir uns das mal anschauen. Wenn wir uns mal diese drei Fragen uns angucken, was für Anforderungen stellt mir der Alltag? Was ist für mich hier und jetzt wichtig und womit verbringe ich meine Zeit? Ich würde gerne, dass ihr vielleicht mal zwei Minuten einfach mal diese Fragen über euch ergehen lässt und dann vielleicht einfach mal zurückmeldet, was ist so das Erste, was euch eingefallen ist dabei. Also ich gebe euch da mal zwei Minuten. Okay, was ist so an Gedanken euch gekommen? Das war so der erste Impuls dabei. Ja? Das heißt so, also kann man sagen, das Leben ist gefüllt, ne? Nichts sagt, dann ist auch was. Ja?
Ja, also ich glaube, es geht einfach darum, also primär für uns alle, klar, bei der ersten Frage, was man sich vorstellt mit dem Alltag, wie kann ich die Universität in meinen Alltag gut einbauen und um meine Vorlesungen herum, die auch nicht jeden Tag zur selben Zeit stattfinden, wie kann ich das produktiv angehen und das wirklich die ganze Woche über, also nicht nur mal 4-5 Stunden am Tag, sondern das immer wieder und dann, wie kann ich dann in den Hochphasen, wo mehrere Probleme gleichzeitig kommen, als
heißt, da ist sogar zwei Sachen, ne? Studium plus noch eine Arbeit. Wer hat denn auch so eine ähnliche Anforderung für den Alltag, Arbeit plus Studium? Ja, doch recht, nur, ich würde fast sagen, so 30% der Anwesenden. Ist dann auch noch was Neues dazu? Okay. Wenn wir mal in diese Hochphase, ne, ändert sich da die Art und Weise, wie Sie die Zeit verbringen?
Ich glaube, da kommen Überlastungsphasen, einfach, wo man versucht, alles zu bearbeiten, oder wird man davor kapituliert, wohl oder übel, und dann in die absolut unproduktivste Phase übernehmen. Mhm. Dann, ja, nicht machen.
Okay. Das heißt, von der Phase vom viel Lernen in eine Phase, wo Sie dann im Endeffekt nichts mehr eigentlich machen. Okay. Ja?
Wie bei meiner Abschlussarbeit ist, also nicht nur ein paar Wochen oder vielleicht ein, zwei Monate Ausnahmesituation, wo ich leisten bin, sondern über einen längeren Zeitraum, dass ich nicht alles andere auf Eis lege. Also gerade für meinen Haushalt habe ich zu viel Gedanken zu meiner Wäsche zu waschen und so.
Ich finde, die Sachen, die jetzt schon gesagt worden sind, zeigen sehr viel. Also da oben war direkt die Anregung, es kommen sehr viele Sachen, alles ist wichtig, man muss eine Ordnung erstmal in dieses System reinbringen. Dann auch hier die klare Erkenntnis, zwei Art Systeme, Bildung plus Lebenserhaltung, um für die Bildung, so habe ich es ein bisschen interpretiert, ne? Also Jobs nebenbei plus noch die Bildung. Und klar, die Frage ist dann auch Prioritäten setzen. Das kommt dann auch da ein bisschen, ich kann nicht eine hohe Anspannung über lange Zeit erhalten. Ich habe mir mal hier gedacht, was der Alltag eigentlich ist. Und wir haben Sachen von Verkehrsmitteln. Wie viel Zeit brauchen wir in Verkehrsmitteln? Wie viel Zeit verbringt man eigentlich in Vorlesungen, Seminaren in der Uni? Dann noch dazu das Essen. Dann kommen natürlich die Sachen wie Einkaufen. Sei es im Sinne des modernen Shoppen, aber sei es auch im Sinne des einfach der Lebenserhaltungssachen wie persönliche Hygiene oder auch natürlich Nahrungsmittel. Dann auch Zeit für Freundschaft. Zeit auch für mit wichtigen Leuten beieinander sein, ins Kino zu gehen. Einige haben Familie. Natürlich auch Sexualität gehört voll dazu. Sport und so weiter. Die Frage ist oft in so vielen Sachen, was zum Alltag gehört, wo ist da wirklich die Trennung? Was ist wirklich für jemanden Freizeit? Weil es kann sein, dass viele dieser Aspekte einfach nicht die Freizeit sind. Was ist denn wirklich das Konzept Freizeit für jeden? Also für einen kann das sein, ich gehe ins Fitnessstudio, kann vielleicht nicht unbedingt die Freizeit sein. Ist vielleicht schon so zum Muss geworden. Und das ist auch so oft die Frage, die man stellt. Es ist oft eine sehr einfache, aber sehr präzise Frage zu stellen, wo ist meine Freizeit? Habe ich denn noch Freizeit? Weil wenn man mal denkt, ja, mein Tag fängt so gegen 8 Uhr morgens an und endet gegen 6 Uhr abends, eventuell 7. Wo habe ich dann noch Freizeit? Dann die zweite Frage, wenn man überhaupt weiß, wie viel ist meine Freizeit und nicht wie viel meine Freizeit ist, fängt dann die zweite Frage an, gönne ich mir die Freizeit oder wird sie natürlich wieder durch Anforderungen, durch andere Aspekte total weggedrängt? Und dann gilt es darum auch zu wissen, wie gibt es Sachen, die ich in meiner Freizeit machen kann? Zum Beispiel, wenn hier jemand sagt, er hat ein Hobby, das eigentlich eine Stunde braucht, kann er diese Stunde regelmäßig hinbekommen? Und dann ist es auch so, wenn das nicht klappt, was ist der Preis davon? Was ist der Preis, den man dafür zahlt, eigentlich es nicht zu machen? Das ist oft so die Sache der Zeit. Es ist oft so in Geschichten, wie man in Lebensgeschichten, die man sieht, es wird immer in die Ecke gedrängt, oft diese Freizeit. Letztendlich ist es dann, ja, man hat mal was gemacht. Letztendlich ist es weg dann. Weil der Tag hat eben nur 24 Stunden. Das ist oft die schlimme Erkenntnis, wenn man sehr viel zu tun hat. vor allen Dingen in den Prüfungsphasen, der Tag ist klein. Wie viel schlafe ich? Wie viele Stunden arbeite ich oder studiere ich? Wie viel Zeit brauche ich für die Verkehrsmittel und die weiteren Erledigungen? Das heißt dann oft die Frage, was bleibt dann für mich? Und was ist dieses Mich, muss dann auch wieder gedacht werden, was fühle ich? Mache ich das jetzt so, Freizeit ist einfach so ein normales Konzept, in dem man sagt, aha, irgendjemand hat gesagt, in der Freizeit geht man ins Kino, ins Theater, aber sagt das mir was? Das ist oft so die Bedeutung, die ich den Sachen schenke. Und da kommen wir genau zu diesem Zeitmanagement. Fürs Zeitmanagement ist oft, das hört man auch, ja, sagen wir mal, auf einer sehr industrialisierten Welt ist ja Zeit ist Geld. Das ist oft so dieses typische Satz dafür. Und Zeit verlieren heißt Geld verlieren. Aber es heißt noch was anderes. Unsere Ressource Zeit in unserem Leben ist sehr limitiert. Wenn wir einfach Zeit verlieren und diese Sachen bedeuten uns sehr wenig, dann sollten wir wirklich mal denken, ob diese Zeit wirklich es wert ist. Es ist ja Lebenszeit, die wir verlieren. In dem Sinne kann man sagen, dass im Zeitmanagement oft ganz wichtig sind, zu fragen, ist die Bedeutung von der Sache, die wir erledigen müssen, wirklich jetzt wichtig? Das heißt, die Priorität. Dann bringt es uns weiter. Das heißt, wenn jemand sagt, Mittel zum Zweck oft. Wenn jemand sagt, ich arbeite jetzt als, sagen wir mal, als Hilfskraft irgendwo, weil das mir hilft, mein Studium zu machen, kann man sagen, okay, das hat einen Sinn. Weil das Studium ist dann eigentlich die Priorität, das andere ist Mittel zum Zweck. Aber man merkt auch oft, dass es so ab und zu Sachen gibt, die man zwar weitermacht, aber nicht unbedingt, weil sie uns für irgendwas im Leben weiter, weil man ich bin da gerne, ich gehe da gerne hin, bin dann schon so lange und ich kann da jetzt eigentlich nicht weg. Das passiert auch oft, wenn man fast das Studium beendet hat oder hat das Studium beendet und bleibt dann plötzlich da hängen und sagt, nee, ich lebe trotzdem jetzt so weiter. Die Frage immer da ist, die Priorität. Was ist für was da? Entschuldigung. Dann geht es auch darum, wenn ich weiß, wie meine Prioritäten sind, dann habe ich meine Liste. Dann kommen wir, sagen wir mal, um Ihren Gedanken da aufzufangen, dann kommen wir von diesem Chaos an Informationen, an Sachen zu tun, in eines etwas organisierteren Feld, in etwas Wichtigeres. Und das kennen auch viele vielleicht, wenn sie, weiß ich, sie wollen mit dem Freund, der Freundin ausgehen und dann kommt noch eine Einladung von Mama oder Papa und da muss man auch noch hin. Man muss sich dann entscheiden, was ist jetzt wichtiger. Da geht es auch, da macht man eine Prioritätensetzung und man kann nicht überall hingehen. Es ist genau dasselbe. Man will einen Abend ausgehen, man kann nicht in alle Läden gehen oder in alle Angebote wahrnehmen. Man muss sich für eins entscheiden. Und oft geht es darum. Und wenn wir dann so im Alltag schauen, was wird auch oft gesagt, was können wir delegieren, was können wir jemand anderem, wie können wir das besser machen? Simple Form davon ist, wenn man muss einkaufen, hat verschiedene andere Erledigungen, dann denkt man, aha, wenn ich da einkaufen gehe, bin ich in der Nähe von dem anderen. Also könnte ich vielleicht in der Zeit nach dem Einkaufen kurz da vorbeigehen, das auch noch erledigen. Dann kann ich zum Arzt gehen, der direkt um die Ecke ist und das abholen. Wenn man so einen Plan schmiedet, hat man im Endeffekt oft Zeit gespart, statt jedes Mal hinzufahren wieder nach Hause, was sehr umständlich wäre, ne? Und dann erst wieder los. Das heißt, oft ist das auch mit dem gemeint, wir werden später dann nochmal genauer sehen, dass dieses Delegieren heißt auch oft, sich einen Plan zu machen, aber gleichermaßen auch Leute oder bestimmte Orte einspannen, dass das überhaupt möglich ist. Wo ist der Vorteil, wenn man sagt, man delegiert? Das heißt, man holt andere Leute ins Boot oder man lässt andere Leute für sich was tun. Das ist im Endeffekt oft in vielen sehr guten Familiensystemen ist es so, dass der eine sagt, wir haben so und so viele Sachen zu tun, wir teilen uns diese auf. Weil oft ist es so, wenn man alles alleine machen muss, braucht man viel mehr Zeit. Wenn viele mehr Leute mitwirken, ist es einfacher. Man sagt ja immer dauernd, vier Augen sehen mehr als zwei und so kann man es auch immer weiter ausbauen. Das große Problem ist, wenn man denkt, man muss alles alleine machen und man denkt, ich kann alles alleine machen, auch wenn man es kann, ist es oft an den Ansprüchen, die wir heute haben, weil es so viel ist und es sind nur 24 Stunden. Und wenn man sagt, ich bin jetzt seit 6 Monaten in Dauerbelastung und ich kann mich irgendwie gar nicht mehr und muss so viel erledigen, dann ist es oft so ein Problem, dass man in einen Teufelskreis kommt. Das ist oft dieser Teufelskreis, der da endet, in diesem weltbekannten, mittlerweile über die Sportwelt auch, Burnout-Syndrom, ist nichts anderes als eine Überforderung, die ganz mit einer kleinen Alltäglichkeit angefangen hat und irgendwann mal nur noch mit Anforderungen da ist und man schafft nichts. Das heißt, das ist auch was viele Mütter oft fühlen, wenn sie oft nach der Schwangerschaft und im frühen Kindesalter alleingelassen werden mit den Kindern. Es ist oft so was passiert, dass es eine Überforderung da, weil keine Freizeit mehr da ist, wenn der Vater nicht irgendwie einspringt, dass ein bisschen Zeit reinkommt. Am Anfang ist es eher, ja, ist es eher so simpel, es wird dann immer stärker, also es ist so eine Anspannung, man hat hier, ich habe hier die ganzen Stadien, aber es läuft ein bisschen darauf hinaus, dass man, um es ein bisschen simpler zu erklären, man hat eine innere Unruhe, die nicht nachlässt, dann kommen leichte Störungen des Schlafes, das wird dann intensiver, am nächsten Morgen denkt man wieder dabei, man hat sich immer weiter festgefressen an dieser Idee, dass ich alles so viel machen muss und doch nicht schaffe, dann fängt auch an, die Bewertung zu werden, was habe ich denn wirklich an einem Tag gemacht? Ah, nicht sehr viel, aber ich habe noch so viel zu tun, das nimmt man mit dem nächsten Tag und allmählich, irgendwann mal kommt es an den Punkt an, es ist mir irgendwie alles egal, weil ich kann nicht mehr mit dieser Welt leben. Und dann ist es einfach, man zieht sich zurück, das Telefon, was vorher man an jede alles gut machen wollte, ist dann plötzlich ganz egal, man möchte einfach nur noch eigentlich diese Welt nicht mehr richtig sehen und dann, ja, dann fühlt man diese innere Leere und das läuft dann immer weiter, man kommt in eine tiefe Depression und letztendlich dann in dieses total Ausgebranntsein, was dieses Burnout ist. Das heißt, bei jemand, der in so einem Stadium kommt, ist es auch simpel, ein Anruf von einem Familienangehörigen oder von dem Partner kann schon zu viel sein. Oder wenn der Partner mal sagt, wäre es nicht mal schön, dass wir mal spazieren gehen, das kann alles schon viel zu viel sein. Weil es immer verbunden ist mit Sachen, die man machen muss. Wenn der Stress zu viel wird, geht es erstmal dahin. Oft ist es dann aber auch so, dass sich die Leute, wenn sie Personen sich das so entwickelt, oft fragen, warum ich? Ich habe doch versucht, sagen oft, ich habe doch versucht, alles zu machen. Ich habe versucht, alles rechtzeitig hinzubekommen. Ich habe versucht, alles gut zu machen und dass es gut gelingt. Und dennoch ist es nicht gelungen. Aber oft ist es aber auch so, wenn man so viel Anforderungen, sei es der Job oder andere Sachen, und die Anforderungen werden so groß, man gönnt sich nichts, dann passiert nämlich genau das. Man kommt in einen Teufelskreis, wo man nichts Schönes mehr eigentlich erlebt im Alltag und nur noch Ansprüche gestellt bekommt und das dann viel zu kurz wird, um überhaupt zu genießen. In diesem Sinne kann man sagen, dass der Termindruck, und einige offizielle Daten sagen ja heutzutage, dass 1,4 Millionen Deutsche unter Zeit- und Termindruck leiden, an ihren Arbeitsorten oder wo es dann auch rumgeht, dass Schikane und so weiter. All das, diese Risikofaktoren, die heutzutage die moderne Welt auch an Arbeitsorten beinhaltet, hat auch damit dann zu tun, dass oft es noch mehr und noch wichtiger ist, dass wir Zeit gut nutzen, aber auch gut im positiven Sinne, auch sich nicht vergisst. Das ist nämlich das ganz wichtige Aspekt, weil es ist immer wichtig zu kommunizieren. Das heißt, jemand, der sich zurückzieht, ist oft das Negative dabei. Das ist schon eher ein Schritt im Endeffekt, um zu sagen, ich kann nicht mehr, ich kündige meinen Job, ich kündige die Uni oder was auch immer, ich lasse alles jetzt liegen und gehe in was ganz anderes. Nur die Sache ist, in was geht man da? Oft ins Leere. Wie kann man da eigentlich, wenn man das mal so sieht, all diese Aspekte laufen ja darauf hinaus, dass man ja krank wird, also sei es Herz-Kreislauf, sei es Depression, Rheuma und so weiter. Aber natürlich auch viele Sachen wie eine schreckliche Depression, wo es auch oft gar nicht mehr so einfach ist, rauszukommen. Weil diese Teufelskreise, sagen wir mal, der eine Teil, der zur Verschlimmerung da beiträgt, ist auch im Endeffekt die Flucht vor diesem Ganzen. Und was ist dieses Ganze zu flüchten, ist oft sich selbst zu vergessen. Das fängt damit an, wenn jemand sagt, zum Beispiel in einer Beziehung, wenn jemand sagt, ich verzichte für meinen Partner, damit er Zeit hat für eine Freizeit, verzichte ich eventuell auf meine Freizeit, damit wir uns mehr sehen können. Das ist oft dann so es ist ungenügend, weil einer kann, der verzichtet, der kriegt sein Teil, was er eigentlich auch braucht für seine Freizeit. Also wenn einer Sport hat, montags, dienstags und der andere hat mittwochs, donnerstags und der eine sagt, ich gehe nicht mehr dienstags, damit wir uns mehr sehen, sonst sehen wir uns ja nicht. Und der andere sagt, ja, ich mache das aber weiter. Die Frage ist, es muss von beiden Seiten kommen. Weil der Verzicht trägt oft genau dazu bei, dass man im Endeffekt sich komplett vergisst. Oft kann man dann auch so ein bisschen von den Problemen sagen. Einige Sachen sind hier aufgelistet. Könnt ihr mal kurz euch durchlesen. Da ist auf die Überschrift, du wirst mit deinen Problemen nicht fertig. Ein ganz normaler Satz im Alltag. Und dann kommen dann etliche Gedanken für das Warum. Ja, weil dir alles egal ist. Also viele dieser Gedanken sind jetzt nicht aus Lehrbüchern. Das ist eigentlich sehr, viele dieser Gedanken habe ich einfach rausgenommen aus Therapiesitzungen. Wo ich Seminare gegeben habe, Leute in Interaktion, weil es ist wirklich sehr simpel. Man fühlt sich nicht kompetent, wenn man meint, dass man bestimmte Ziele sich gesetzt hat und einfach sie nicht erreicht. Es muss nichts Besonderes sein. Es kann einfach sein, dass man mal gesagt hat, ich will heute noch das Auto waschen und das musste noch unbedingt reinpassen. Nur dann kam mir was dazwischen und hat nicht reingepasst. Man sagt dann, aha, ich habe trotzdem nicht Auto gewaschen, bin nicht zufrieden mit mir. Oft sind es so Kleinigkeiten, die sich einschleichen im Leben. Sache der Zufriedenheit ist auch dann eine Sache, wie setze ich das Maß? Wenn ich mir 1000 Anforderungen an einem Tag gebe und sie nicht erfülle, kann ich nie zufrieden sein mit mir. Und dementsprechend ist es auch genau wichtig, dass in diesem Zeitmanagement man sich was gönnt. Egal was es ist. Das muss erstmal jemand noch, eigentlich für sich selbst, weil das ist für jeden anders. Viele sagen, ja, die große Möglichkeit, um das zu verhindern, ist weniger tun. Aber ist das wirklich eine Lösung? Die Frage ist, man kann eigentlich nicht weniger tun. Weil wenn man nichts macht, kann man auch eigentlich nicht richtig überleben. Also, wenn man sagen würde, man würde weniger arbeiten, weniger unternehmen, noch weniger Aufgaben und eigentlich viele ablehnen, dann kommen natürlich auch andere Gefühle. Ne? Dann sagt man genau das Gegenteil. Dann würden sagen direkt viele, ja, das geht nicht, würde ich mich langweilen. Hat man sehr oft bei Patienten, die gerade einen Herzinfarkt hatten, von dem intensiven Leben her, also vor allen Dingen beruflichen, die wollen dann am besten am nächsten Tag direkt schon wieder arbeiten gehen. Weil sie sich langweilen, das ist direkt so das Erste. Oder ich lasse welche Person im Stich. Ja, oder was denken die anderen von mir, wenn ich jetzt nicht mehr arbeite oder mich da nicht mehr so viel mache? Ist auch oft in Universitären, da ist ja auch mal oft so, meine Eltern haben ja bestimmte Vorstellungen über meine Person. Wenn ich jetzt sage, ich mache mal dieses Semester nur ein Seminarschein, kann ja sein, dass sie sagen, nee, das geht ja nicht. Oder dass man sich das selber sagt, ohne dass die Eltern überhaupt was dazu gesagt haben. Das ist auch oft so. Oder man ist in einer Partnerschaft und da ist auch bestimmte Erwartungen, dass man schnell weiterkommt, weil man vielleicht umziehen möchte in eine andere Stadt und so weiter. Das sind dann die stillen Erwartungen. Viele dieser Sachen sind dann eigentlich in so. Das erinnert mich an ein Kinderbuch, was ich euch da hingetan habe. Mein Haus ist zu eng und zu klein. Das heißt oft so dieser Aspekt, man will immer mehr. Und dieses immer mehr wollen heißt auch oft, dass man nicht genügt. Und das ist oft der Gedanke, wenn man sagt, wenn man zu viel arbeitet und sagt, nee, jetzt lasse ich das, dass man dann einfach in diesen Widerspruch kommt, ist das eine gute Lösung, weil wenn ich nichts mehr tue, was bin ich dann noch wert? Das ist so oft der Gegensatz, der da kommt. Was kann man eigentlich dann tun? Oft ist es so, man soll an den Grundbedürfnissen. Und das Grundbedürfnis ist, ich achte gut auf mich selbst. Und es ist ganz simpel, in einer ganz simplen Sprache zu sagen, ich achte gut auf mich selbst. Das heißt, ich gucke, dass der Alltag so gut für mich ist, dass ich auch was tun muss, klar. Es gibt Muss, es gibt Kann. Also ich kann ja auch meine Sachen so eigentlich rangieren, dass ich sage, es gibt bestimmte Sachen, die ich tun muss. Es gibt Sachen, die ich tun kann. Und dann gibt es vielleicht Prioritäten setzen. Wenn man alles als Muss bezeichnet, dann ist es natürlich so, dass diese Grundbedürfnisse nicht da sind, um ein ausgewogenes Leben irgendwie hinzubekommen. Und das sind natürlich die Sachen, die man achten muss, ist natürlich gesunde Ernährung, frische Luft, gemütliche Wohnung oder eine adäquate Wohnung, so dass man, es geht nicht hier mit gemütlich, heißt nicht Luxus, heißt vor allen Dingen adäquat für denjenigen, dass er sich da wohlfühlt. Bewegung und Ruhe, oft Sachen, die ganz simpel sind. Das ist eigentlich diese Grundbasis. Aber das ist auch oft die erste Sache, die in Not gerät, wenn wir uns zu sehr auf eine bestimmte Sache fokussieren. Wenn es zu stressig wird, wird die Ernährung direkt vernachlässigt. Man isst nicht mehr so oft oder viel weniger oder dann zu Zeiten, wo es eventuell also nicht gerade gut ist, zum Beispiel, wenn man es nachts essen, weil man so viel gelernt hat, dann ist der Magen auch nicht mehr aktiv. Also das ist so ein Beispiel. Man verändert dann also die Gewohnheiten. Und oft sind es diese Basissachen, die direkt als erstes angegriffen werden. Aber was kann ich denn noch machen? Oder was sollte ich eigentlich mir vorstellen, nichts zu verändern? Vor allen Dingen mal sich selbst hören. Das ist oft, was liebevoll mit meinen Gefühlen umzugehen hat. Oft das, wie fühle ich mich, wenn ich zum Beispiel, ich gehe ins Kino, ich möchte eigentlich diesen Film sehen und gehe ihn doch nicht sehen, weil ich jetzt mit jemand anderem einen ganz anderen Film sehe. Und wenn diese Sache dann zur Regel wird, dann frage ich mich, wo bleibe ich da? Wenn ich dauernd nachgebe, es ist nicht eine Situation einmal nachgeben, sondern das als Regel zu machen, dauernd. Gehe ich dann meinen Gefühlen nach? Ich fühle mich frustriert, in diesen Film zu gehen und mache es trotzdem? Das ist liebevoll mit seinen Gefühlen umgehen. Im Sinne, man sollte mal sagen, nee, ich möchte aber diesen Film gucken, weil der mir gut tut. Ich achte auf meine Gedanken. Es hat oft damit zu tun, Planung. Wenn mir eine bestimmte Sache zu viel erscheint, dass man auch mal sagt, ist das nicht doch zu viel, was ich heute machen wollte? Sich auch Zeit zu nehmen, vielleicht am Vortag zu sagen, wie mache ich das morgen? Es kann dann auch mal wichtig sein, um diese Ruhe zu behalten. Ich gebe stets mein Bestes und erfülle mein Handeln mit Liebe. Das ist im Endeffekt die Ausgewogenheit zwischen zwei Aspekten. Ich gebe zwar mein Bestes, nur ich fordere nicht von mir mein Bestes. Das heißt, wenn es nicht klappt, mache ich mir nicht so viel Gedanken, dass es unbedingt klappen hätte müssen. Das ist oft so diese Nervosität, wenn man in die Prüfungen kommt und es muss gut sein. Dann macht man sich oft schon selber verrückt, wenn man oft sagt, bevor man überhaupt an der Prüfung angekommen ist. Und dann ist man da drin und sagt, ach, war doch nicht so schlimm, weil man es danach erst erlebt hat. Aber oft fängt es schon da an, weil man so, wie diese perfektionistische Form ist oft das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen kann. Ich nutze die Möglichkeit, mich durch Sprache mitzuteilen. Das hat oft diese Sache der Kommunikation. Es ist sehr wichtig, überhaupt sich mitzuteilen, wenn man sich nicht mal ein Gespräch pro Tag führt, ist es vielleicht auch zu wenig. Einfach diese Sachen, das sind Ratschläge, wie man Sachen in einen Lot bringen kann. Weil das sind oft diese Aspekte, die verloren gehen in dem Moment, wo der Stress zunimmt und wir uns total fokussieren. Ich wollte mit ein paar Fragen noch abschließen. Und oft ist es so, wir fragen uns oft, und diese Fragen sind ganz simpel, frage ich mich, ob ich zu kurz komme. Oft eine sehr, sehr simple Sache. Zu kurz kommen heißt, man gibt immer nach, man ist nicht Herr der Lage. Das heißt, mein Alltag ist im Endeffekt nicht meiner, sondern er wird mir gegeben. Er wird mir gegeben durch die Uhrzeiten, die ich an der Arbeit sein muss. Er wird mir gegeben durch die Seminare. Er wird mir gegeben durch Partner, Freunde oder Sonstiges. Und das ist oft so, wo sind denn meine Bedürfnisse? Und Bedürfnisse kann eine simple Sache sein, einfach nur mal das machen, was man eigentlich will. Und dass die anderen vielleicht mal mitmachen. Was mag ich tun und komme doch nicht dazu? Das ist oft so die Frage. Was für Konsequenzen hat das natürlich, wenn ich was tun möchte und es doch nicht mache? Dann fühle ich mich oft sehr frustriert. Es geht dann in einem Sinne, das wird heute nichts und es wird morgen nichts. Und vor allen Dingen, dann ist man sehr vulnerabel. Also dann ist man sehr sensibel, vor allen Dingen, wenn die Sachen in diesen Müssen, sei es Studium, sei es Arbeit, nicht sehr gut laufen. Wenn man meist immer negative Erfahrungen hat, immer schon frustriert ist, dass man seine Freizeit nicht hat oder viel zu viel Zeit in anderen Sachen verliert und gar nicht mal diese Ruhe hat, einem Hobby nachzugehen, dann kommt nämlich diese Sache der Konsequenz noch dazu. Und letztendlich ist die letzte Frage, kann ich so glücklich sein? Meine Idee, diese Fragen hier zu formulieren, war oft, wenn man über diese Themen redet, redet man oft nicht so, dass man drüber nachdenkt. Und deswegen wollte ich eigentlich euch erstmal mit diesen Anregungen anstoßen, weil wir werden jetzt in Folge meiner Ansprache, wenn wir jetzt eigentlich so Probleme aus einer Finanzperspektive sehen, wie man das also im Alltag sehr dynamisch lösen kann. Und ich fand einfach diese Fragen ein bisschen so zum Anstupsen. Wir werden ja nachher noch ein bisschen Zeit auch haben für eine Diskussion und dementsprechend wollte ich das an diesem Punkt mit Fragen beenden. Dankeschön.
Ja, Dr. Klein, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Asta, dass ich heute vor Ihnen ein paar praktische Dinge einfach erzählen kann aus der Praxis, aus dem alltäglichen Leben, auch ein Stück aus der Vergangenheit. Vielleicht stelle ich mich erst kurz vor, damit Sie sich ein Bild machen können, mit wem Sie es zu tun haben. Reinhard Schäpitz, mein Name. Geboren 64, bin aber schrecklich schnell die Zeit vergeht. In meinem ersten Leben war ich Pilot bei der Bundeswehr, kam also zum Militär nach dem Abitur, habe dort dann Jets geflogen oder wie Bundeswehr sagt, Strahlflugzeugführer, war also auf dem Alpha-Jet, dann auf dem Tornado als Fluglehrer in Amerika, hatte als Offizier die Möglichkeit, auch deswegen kann ich einiges dazu sagen, im Bewerbungsverfahren. Ich habe dann den Flyer hier gesehen, Zeit und Geld im Alltag sparen, Privatmanagement für Studierende, Tricks und Tipps, Studium, was kommt auf mich zu, Berufsleben, bürokratische Verpflichtungen. Mit Absprache von dem Herrn Dr. Klein, ich mache mal die zu hier und öffne dann meine. Haben wir uns vorgenommen, einfach die Gliederung für Sie etwas vorwegzunehmen. Sie können also jederzeit mit Fragen auf mich zukommen. Ich versuche dann, wenn Interesse besteht, etwas näher darauf einzugehen. Einmal über das Zeitmanagement zu sprechen, das wird so ein bisschen der Schwerpunkt sein. Ich weiß nicht, Frage an Sie. Hat jemand noch keine Probleme mit Zeit gehabt? Gibt es jemanden, der alle Termine vollständig zu seiner Zufriedenheit erfüllt hat? Prüfungsvorbereitung, Dates mit Freund, Freundin etc.? Es gibt keinen, also ist das durchaus ein aktuelles Thema, freut mich. Bewerbung, ich weiß nicht, gibt es schon einige, die Richtung Bewerbung sich orientieren, also Richtung Berufsleben? Wer beschäftigt sich aktuell? Also der eine oder andere, das heißt, ich werde auch nicht so tief drauf eingehen, aber auch das erfüllt normalerweise 2 Stunden, die wir als Seminar vortragen. Business, Knicke, Dresscode. Wer war schon mal so gekleidet wie ich? Also von den Herren natürlich.
Und wer? Einer und sonst noch keiner? Ah, doch, absolut. Ihr habt schon den Namen, also Businesskleidung.
Gut, der eine oder andere hat das schon gemacht. Auch dazu werde ich ja noch ein paar Sachen erzählen, weil wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man sich auskennt, kann man sich sehr schnell outen. Und die Finanzberatung, ich möchte hier nicht werben, also es geht nicht um Horbach. Ich erzähle Ihnen von meiner Person, von meiner Perspektive, was für Sie wichtig sein sollte, könnte, je nach Ihren Wünschen, Ihren Zielen, damit Sie da so ein Augenmerk drauf richten, wenn Sie dann aus diesem Nest herausflattern von den Eltern, aus dem Studium, was Sie elementar auf jeden Fall ja, beachten sollten. Gut. Kommen wir zum Zeitmanagement. Also es ist ja auch der fließende Übergang. Wir haben also viel gehört über, wie veranschlage ich meine persönliche Zeit und wie bringe ich das in Einklang mit der Arbeitswelt, Studium, Berufsleben. Und es gibt eigentlich ja, Probleme des Stresses in 2 Formen. Also die Ziele, die ich mir stecke, sind zu hoch. Also kann ich gar nicht erfüllen, weil ich A, das Wissen nicht habe oder weil die Voraussetzungen nicht stimmen. Oder respektive, die Zeit ist nicht ausreichend. Auch das werden Sie sicherlich schon kennengelernt haben. Ja, die Prüfung steht an und vielleicht habe ich nicht eine, sondern 4 Prüfungen oder 5 oder im Bachelor jetzt 6, 7, 8. Wie schaffe ich das? Ja, und dadurch kommt Stress und Stress kann zwar positiv sein, aber zu viel Stress, da kommen ja in diesen Zyklus, den wir vorher gesehen haben, Depression, Ärger, Freundin, Freund verlässt uns und so weiter. Also müssen wir irgendwas dafür tun. Gut, ich wollte Ihnen, also es ist alles aus der Finanzwelt, teilweise aus der Literatur über Stressmanagement, es gibt da verschiedene Prinzipien. Und ein paar möchte ich Ihnen einfach vorstellen, so ein bisschen anreizen, dass Sie das vielleicht, ja, das eine oder das andere übernehmen können, was vielleicht zu Ihnen ein bisschen besser passt. Das Direktprinzip, wir hatten davon schon gehört. Gut, die zweite Frage ist, hat keiner davon gehört, was kann man sich darunter vorstellen unter Direktprinzip? Das könnte man vielleicht aus dem Namen erkennen. Ja? Richtig, wunderbar. Jetzt ist das natürlich toll, wenn man das kann. Die Frage ist nur, kann man das immer? Wollen wir erstmal die Vorteile nennen? Schnelle positive Wirkung ist klar, wenn ich sofort erledige, ist es fertig, ich freue mich, es ist toll. Ich habe was geleistet und ich habe ein Problem weniger. Es ist eine Zeitersparnis. Wenn ich sofort erledigen kann, warum ist das eine Zeitersparnis? Ja klar, ich brauche es nicht aufzuschreiben, ich brauche es mir nicht zu notieren, ich kann es nicht mehr vergessen und mich wieder daran erinnern und am nächsten Tag wieder das gleiche Problem haben, sondern es ist einfach weg vom Fenster. Der Aufgabenberg wächst nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, haben Sie so eine Liste Things to do oder diese gelben Zettelchen, die über die ganzen Wand kleben, auf der Toilette, im Bad, Wohnzimmer, Küche, wo auch immer, Kühlschrank, Amerika ganz besonders berühmt ist der Kühlschrank mit den ganzen Magneten, all das ist nicht mehr da. Sie werden nicht vergessen, Sie halten Ihren Kopf frei und ja, das sind so ein paar Dinge, wo man sagen kann, gut, das ist ganz gut, dass man das machen kann. Wann geht es nicht? Ja, wenn die Aufgabe zu komplex ist. Ja. Im Studium gibt es bestimmte Themen, es gibt Aufgabenstellungen, die einfach länger dauern und der Zeitpunkt liegt weit in der Zukunft. Klar, dann kann ich es nicht direkt erledigen, aber was man machen kann ist, man kann da direkt entscheiden, ja, was möchte ich tun? Also es ist immer noch eine direkte Entscheidung, und zwar plane ich was für die Zukunft, ich gebe Ihnen nachher ein paar bestimmte Tools, wie kann ich denn am besten planen, delegieren, das hat der Dr. Klein schon gesagt, wenn Sie also in der Gruppe, also in der Lerngruppe was haben, dann kann der eine sich fokussieren auf das eine und der andere auf das andere. Sie können es ablegen, wenn Sie es nicht mehr brauchen oder noch besser entsorgen, also was Sie nicht mehr als wichtig betrachten, schmeißen Sie einfach hinter sich. Es gibt immer wieder Schönes und Neues und das können Sie dann tatsächlich auch erledigen. Das wäre also, was man auch bei diesen größeren, komplexen Aufgaben sich vorstellen kann, wenn ich es nicht direkt erledigen kann, ordnen Sie es in eine dieser Kategorien ein für sich und haben Sie danach ein System, wie Sie das bearbeiten. Zum System komme ich einfach noch ein bisschen. So, Frage ist natürlich klar, was ist denn direkt erledigen? Das sollten Sie tun, wenn Sie Aufgaben haben, die weniger als 3 Minuten bedeuten. Sprich, Sie sollten also nicht hochkonzentriert in einer Phase sein und jedes Mal kommt so eine Mail rein und Sie fangen an, da loszurennen zu XYZ und sagen, ich habe hier ein neues Projekt, wollen wir mal uns kurz darüber unterhalten, weil Sie kommen aus dem Fluss raus. Kennen Sie vielleicht vom Studium, wenn Sie mal anfangen zu lernen und der eine ruft an und der andere ruft an und dann sollten da schon die ersten Maßnahmen vollbracht werden, will ich das Handy anhaben, will ich es neben mir liegen haben, möchte ich jede E-Mail, jede SMS, ICQ beantworten oder möchte ich es nicht. Effektive Aufgabenbindung wäre, wenn Sie bestimmte Bereiche haben, die immer wiederkehrend sind, die ähnlich abgewickelt werden, legen Sie die zusammen. Als Beispiel wäre E-Mails, Telefonate zu festen Zeitpunkten, dass Sie dann sagen, gut, ich räume das tatsächlich in den Tag ein und dadurch wird mein normaler Rhythmus nicht gebremst und ich kann tatsächlich auch die kleinen Aufgaben, wenn sie so ankommen, direkt erledigen. Fragen zu diesem Direktprinzip. Das ist relativ einfach, überschaubar. Jeder ist ein bisschen anders gestrickt, aber kann sich dann natürlich das eine oder das andere rausholen. So, GSP-Prinzip. Wer hat davon schon gehört? Auch. Gut. Das heißt, gut statt perfekt. Ja. Perfekt gut war schon vorgegeben, war nur nach statt zu suchen. Also, perfekt, hat das für Sie eine positive oder eine negative Stimulierung? Perfekt, ist das gut? Oder ist das weniger gut? Ist das, ja? Ja. Ja. Richtig, sehr gut. Nehmen wir den nächsten Bezugpunkt. Perfekt Richtung Zeitmanagement. Perfekt, ist das dann gut oder ist das schlecht? Ja. Ja, wissen Sie auch, wer das also, der Name, wo der herkommt? Was studieren Sie?
Psychologie.
Psychologie, ja, die VWLer sollten dann wissen, wo das herkommt, dieses Thema. Gibt es jemanden, der VWL oder BWL studiert? Ja, gut, dann komme ich gleich noch drauf. Also, perfekt und gut. Gut ist super, perfekt in manchen Bereichen ja, aber im Zeitmanagement eigentlich nicht, weil die Zeit für Perfektionismus sehr, sehr langlebig ist. Ich möchte Ihnen so ein paar Beispiele geben, um einfach so mal ein bisschen das Feeling zu bekommen, worauf ich hinaus möchte. Also erledigte Tätigkeiten werden als abgeschlossen betrachtet. Ist gut. Ja, also ich habe was getan und ich habe es abgeschlossen und jetzt ist es erledigt. Perfekt wäre mehrfaches Überprüfen von bereits erledigten Tätigkeiten. Also ich bin nicht perfekt als Mensch, aber ich bin in verschiedenen Tätigkeiten, will ich gern perfekt sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Fast jeden Morgen ertappe ich mich dabei, dass ich rausgehe, ich gehe zum Auto und denke, oh, habe ich alle Lichter ausgemacht. Ja, ich renne wieder zurück, gucke nach. Alles ist aus, gehe wieder zurück und denke, habe ich sie wirklich ausgemacht? Ja? Das wäre also perfekt, nachdem ich zehnmal geprüft habe, ist es okay und dann, ja, natürlich ist es okay. Vielleicht sollten Sie sich bei diesen Arbeitsvorgängen, das wäre dann der Tipp, setzen Sie das Zeichen, gut oder nicht gut und dann ist es entschieden. Pflichtbewusstsein, das ist natürlich super, wenn jeder diesen Ehrgeiz hat, irgendwas zu erfüllen. Übertrieben wäre, Sie sehen auch dort Pflichten, wo keine Pflichten sind. Weiß ich, Sie haben irgendwo ein Projekt, keine Ahnung, eine Ausarbeitung über Zeitmanagement und Sie setzen noch einen drauf und machen was aus eigenen Praxisbeispielen, hängen das hinten dran oder haben eine besondere Ausarbeitung in dieser Richtung, das viel Zeit kostet. Brauchen Sie nicht. Machen Sie einfach das, was Sie machen sollen und nicht mehr. Ist natürlich super, freut sich der Arbeitgeber, freut sich vielleicht der vortragende Rat, der wissenschaftliche Mitarbeiter, der Professor, aber wenn es nicht gefordert ist, könnten Sie diese Zeit effektiver woanders einsetzen. Ja, ganz gutes Beispiel ist, Fehler werden oft zugegeben und nach Möglichkeit korrigiert, also das sollte ja suboptimal oder optimal sein, also ich mache Fehler, jeder macht Fehler, er, sie, die zuzugeben ist schon sehr schwer, aber daraus zu lernen, noch viel besser. Das ist gut. Perfekt ist natürlich, man hat gar keine Fehler. Ja? Man ist ja so perfekt, man kann keine Fehler machen, kostet aber sehr viel Zeit, das alles zu vertuschen und auch zu prüfen, dass man keine macht. Also auf keinen Fall der richtige Weg. Ja, übersichtlich, also jetzt praktisches Beispiel, Sie haben einen Schreibtisch, ich weiß nicht, ist der meistens voll oder meistens leer. Der gerne Ordnung liebt, der fängt an aufzuräumen und macht das viel zu lange. Interessant ist es auch, wenn man Richtung Prüfung geht, dass man dann anfängt, also nicht nur den Schreibtisch aufzuräumen, sondern auch die Küche, weil man möchte ja gar nicht lernen. Das ist dann zwar perfekt für alles, aber nicht gut im Time-Management. Also es soll Ihnen so ein bisschen zeigen, was ist gut, was ist perfekt, Richtung Zeit. Ja, wie kann ich da die Fallen umgehen, ist natürlich die Frage. Vielleicht mache ich noch ein. Wir sind da nicht so viele, da könnt ihr vielleicht einfach. Haben Sie eine Ahnung, was Sie für Typen sind? Ja, Frage?
Ich wollte eine Frage stellen. Also, das ist ja jetzt sozusagen eine theoretische Ebene. Denken Sie doch nochmal auf eine praktische, also wie das sich findet, weil was mir jetzt also gerade durch die Tabellenbedingungen so aufgefallen ist, dass oft die Arbeitgeber meines Erachtens dann doch Perfektion verlangen. Ja. Obwohl klar ist, dass Menschen Fehler machen.
Ja.
Und wenn man dann
ich habe das einfach mal herumgebracht. Das ist jetzt kein Test, sondern es ist einfach für Sie. Rechts ist auch schon die Lösung. Ich will gar nicht, dass Sie da schummeln, sondern für sich einfach selbst beantworten, ja, was für ein Team Sie sind. Jetzt habe ich keinen mehr.
Tut mir leid. Ich habe auch noch eine Frage.
Ja, war noch eine Frage irgendwo?
Ja.
Ja, also das war wieder das Beispiel zum Beispiel jetzt, Luxemburg. Ja, da ist jeder, der arbeitet nicht 8 Stunden, sondern er arbeitet länger. Und wenn Sie früher nach Hause gehen, weil es im Arbeitsvertrag steht, dann machen Sie das eine gewisse Zeit lang und dann wird der Arbeitgeber sagen, hier, Vergleich. Wenn Sie zum Beispiel jetzt eine extra Arbeit machen, dann fällt irgendwas, wie auch schon beim Dr. Klein, irgendwas geht runter. Ja, und dann ist jetzt die Persönlichkeit von Ihnen wieder gefragt. Ist das okay? Können Sie das in Ihrem Zeitmanagement einplanen? Also auch in Ihrem privaten Umfeld etc.? Wenn ja, ist das okay. Wenn Sie damit zufrieden sind, ist das ja auch kein Stress.
Ja, das ist ja auch die Frage, ob die Alternative überhaupt eine echte Alternative ist. Also ich meine, ich studiere Germanistik im Hauptfach und bei mir ist es nun mal einfach so, nicht auf Lehramt, sondern auf Magister. Wenn man da einfach nur das bringt und leistet, was quasi der Durchschnitt oder was das Nötige ist,
Sie haben recht, also ich will da gar nicht dagegen reden. Sie sprechen aus einem Herzen, nur die Perspektive ist ein bisschen eine andere. Die Perspektive ist nicht nur das, was Sie leisten müssen, sondern leisten darüber hinaus, weil Sie es einfach denken, Sie müssten es leisten und das müssen Sie leisten. So, jetzt reden wir so ein bisschen aneinander vorbei. Sie haben recht, ja? Klar müssen Sie im Konkurrenzwettbewerb mithalten können. Nur wenn Sie darüber raus noch was machen, was Sie gar nicht machen müssen, dann müssen Sie halt fragen, wollen Sie das oder wollen Sie die Zeit irgendwo anders einteilen? Aber oftmals erkennt die Person diesen Perfektionismus an sich nicht. Also ich habe manchmal, also durch Vorträge, so habe ich vieles gelernt, also ich gehe zum Beispiel nicht mehr raus, und gucke nochmal nach, ob ich alles abgeschlossen habe oder zugemacht habe. Ich mache das ganz bewusst dann, als Beispiel jetzt. Ja. Gut, als Beispiel auch hierfür ist überpünktlich, niemand denkt, dankt es Ihnen. Haben Sie übrigens mal ausgefüllt schon? Gibt es jemanden, der ein bisschen Perfektionist ist? Nur ein bisschen. Ich will gar nicht, also doch einige. Ja? Ich kann meine Hand auch heben, also wir sind nicht allein. Ja, also dann sind so diese Gedanken, die man sich zumindest machen kann und vielleicht sich verändern kann oder nicht. Das bleibt natürlich Ihnen überlassen. Zu viel Ordnung, also Zeit zum Räumen einplanen. Ich hatte eben einen Kollegen, der hat viermal am Tag tatsächlich seinen Tisch aufgeräumt. Und zwar, also ich habe mich immer gewundert, da hätte man, also es war klasse. Ich habe ihn immer neidisch angeguckt, nur am Ende des Tages bin ich immer eher gegangen. Ja, das war, wir hatten ähnliche Arbeiten. Also insofern habe ich mich dann gefreut, es war etwas gerümpelt auf meinem Tisch. Am Ende des Abends kann ich auch empfehlen, abends aufzuräumen, weil wenn sie am nächsten Tag kommen und kommen auf den Tisch und der Aktenordner ist so hoch, da haben sie schon keinen Bock mehr, bevor sie überhaupt angefangen haben. Also einmal sollten sie es tun, weil ein bisschen Ordnung brauchen sie. Über die Systeme sprechen wir noch, aber nicht so oft, wäre ein Beispiel. Übertrieben pflichtbewusst, delegieren, weniger kontrollieren, wenn das möglich ist. Ja. Und Fehler kann man machen, daraus lernen und nicht wiederholen, wäre das Schöne, wenn sie das schaffen. Tja, wenn Sie Teamarbeit durchführen können, ich weiß jetzt nicht, ob das möglich ist, als im Lernen ist es mit Sicherheit möglich, dass man sich da ein bisschen aufteilt, die Schwerpunkte raussucht. In der Arbeit, in Ihrer Umwelt, in Ihrer Freizeit hängt es immer davon ab, was arbeiten Sie und wo sind Sie. Wenn es geht, dann auf jeden Fall Teamarbeit forcieren. Gut, das wäre dieses Gut statt Perfekt. Fragen dazu noch? Gut, dann eine weitere Möglichkeit, ein Tool, das Sie annehmen können, wenn Sie wollen, ist das Prioritätenprinzip. Jemand schon davon was gehört? Ja?
Ja,
ganz genau.
Nach den verschiedenen Prioritäten arbeitet man die Sachen.
Ja.
Und das kann halt so aussehen, dass es zeitlich ist. Also dass man sagt, keine Ahnung, wir kommen eigentlich 2 Wochen und große Prüfung in 3 Monaten. Das heißt, erstmal mache ich den Vortrag und dann große Prüfung. Oder es kann aber auch so aussehen, dass man sagt, okay, in dem Fach bin ich jetzt nicht so gut, also jetzt bin ich in der Schule, dann versuche ich so durchzukommen, während ich mich auf das Fach konzentriere, wo ich richtig gut bin und da stecke ich mir Energie ein, um den Schritt zu gehen.
Hört sich sehr gut an, ganz genau. Ja? Ja. Ganz genau. Das ist noch eine Stufe tiefer eingestiegen, hervorragend. Kennen Sie den Unterschied zwischen dringend und wichtig? Weil für manche hört sich doch dringend und wichtig einfach als zum erforderlich an, um es zu lösen. Gut, da habe ich eine Lösung vielleicht, hoffe ich doch mal. Ich habe so ein bisschen rausgefiltert, was ist wichtig, was ist Dringlichkeit. Einfach damit man sich das mal ein bisschen vorstellen kann. Also der Fokus haben wir hier bei Dringlichkeit, Zeit, Termin. Ja, wichtig ist Zielerfolg. Sie sehen hier, wichtig ist Ihr persönliches wichtig. Und dringlich heißt von außen vorgegeben, Zeit, Termin. Ja, also hier ist so ein bisschen Unterschied. Handlungsperspektiven, ja, dringlich ist meistens das Tagesgeschehen, also immer die Termine abarbeiten, Stress bekommen Sie, weil ich meine Tagestermine erfüllen muss. Und ja, bei wichtig wäre eher hier dieses Vision, Leitbild. Also schon ein bisschen, was möchte ich überhaupt in meinem Leben? Vielleicht nicht tagesgesteuert, sondern wochengesteuert, vielleicht sogar monatsgesteuert. Das heißt, was ist Ihnen wichtig in einem Zyklus? Das Verhalten ist dann demzufolge, vielleicht nehme ich auch das kann man besser zeigen, ist fremdgesteuert, also von außen vorgegeben, diese Dringlichkeit. Sie müssen bis dann und dann erledigen, also Ihr Arbeitgeber oder im Freundeskreis, eine wichtige Person, was auch immer. Und hier ist es eher wichtig, selbstgesteuert. Was ist mir wichtig? Was sind meine Lebensinhalte? Möchte ich das Projekt schaffen? Möchte ich im Beruf weiterkommen? Wie wichtig ist mein Privatleben, mein Freund, Freundin, Verwandtschaft etc.? Dann, natürlich ist es hier ein Fremdtermin, der Ihnen vorgegeben ist und hier haben Sie natürlich Ihr persönliches Zeitfenster. Ja, unten die Gefühlsebene habe ich jetzt noch ein bisschen betont, kann man natürlich auch sagen, wichtig kann auch mal Stress bedeuten, ist klar. Aber dadurch, dass sich die Ziele selbst setzen und die Wichtigkeit selbst priorisieren, haben sie die Möglichkeit, mehr Erfolgsgefühl schlussendlich zu bekommen. Also das einfach nur als so ein bisschen Unterscheidung, was ist Dringlichkeit, Wichtigkeit. Ja? Tja, setzen Sie langfristige Ziele, lassen Sie nicht von kurzfristigen Ereignissen im Alltag überrollen. Auch das kennen wahrscheinlich viele, weil wir vorhin die Hand gehoben haben. Wir haben ja irgendwo immer so eine Zeitvorgabe, bis heute Abend möchte ich für die Prüfung morgen lernen. Und dann kommt irgendwas in dem Tag dazwischen und am Abend sitzt man um 2 Uhr immer noch da und denkt, oh, hoffentlich habe ich das zu Ende geschrieben, Abgabetermin, Seminararbeit, was immer es sein mag. Wochenplanung vor Tagesplanung wäre wieder dieses Stichpunkt wichtig und dringlich, also wichtig vor dringlich, wenn Sie das machen können. Und das war der Stichpunkt, was Sie vorhin gegeben haben, dass wenige, eigentlich will ich es gar nicht vorweggehen, wir hatten vom Pareto-Prinzip schon gehört. Ja, können Sie es so ein bisschen beschreiben? Weiß es irgendjemand? Ja, es ist korrekt, was Sie sagen. Also ich habe es ein bisschen mit eigenen Worten beschrieben, also Pareto hat es ein bisschen anders formuliert, aber grob. Innerhalb einer Menge einige wenige Teile einen weitaus größeren Wert aufweisen, als dies dieser relative Anteil an der Gesamtmenge entspricht. Was bedeutet das für uns, wenn wir jetzt sagen, in diesen Prioritäten zum Beispiel 20% der Fehler verursachen 80% des Ausschlusses oder wenn wir aufgrund der Arbeitsmoral, aufgrund unserer Einstellung denken, wäre 20% des Inputs, und das hatten Sie vorher angesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe, produzieren 80% des Outputs. Das heißt, wir haben irgendwo eine Arbeitsleistung und am Anfang haben wir den größten Output und wenn wir uns dann immer weiter versteifen, es perfekt machen wollen, dann haben wir eine lange Zeit, die wir dran sitzen und viel besser kriegen wir es gar nicht hin. Das ungefähr soll dieses Pareto-Prinzip erklären. Nageln Sie mich bitte nicht fest auf 20 oder 80, kann auch 15 und wie auch immer sein. Ja? Ja, auch das richtig. Ja. Gut, eine andere Form, also wenn Sie das mit diesen Prioritäten nicht so bevorzugen, wäre diese ABC-Analyse, geht aber in die ähnliche Richtung. Hat davon schon jemand gehört? Ja? Ja, das ist noch ein anderes Stichwort, also ich gehe wirklich über die Prioritäten setzen, aber klar, glaube ich Ihnen gerne. Richtung Zeitmanagement, ja? Ja? Sehr gut. Hervorragend. Auch wieder hier nur so ein allgemeiner Ansatz in den Prozentzahlen. Bitte nicht auf die Prozent jetzt 100%ig pochen, aber grob A-Aufgaben 15% der ganzen Menge aller Tätigkeiten, aber 65% der Zielerreichung, die durchschnittlichen. Sie sehen, Sie können es ja lesen. Das heißt, versuchen Sie immer erst die A-Aufgaben abzuarbeiten, wenn das zeitlich möglich ist. Dann haben Sie das meiste geschafft und dann können Sie den Rundschliff mit B- oder C-Aufgaben machen. Das heißt, praktisches Beispiel, da Sie lernen für die Prüfung, haben aber noch, weiß ich, einkaufen zu gehen und möchten dann noch, keine Ahnung, irgendwas fürs Kino machen. Wir müssen ja gucken, was für Sie wichtig ist und das arbeiten Sie zuerst ab. Ja. So, die ganzen Prinzipien funktionieren natürlich nur, wenn Sie eine Form gefunden haben, wo Sie Ihre Aufgaben auch zusammenfassen können. Also, oder ich bin auch der Einzige, der ich auch sagt. Also ich habe schon auch aufgrund meiner gelben Zettel eine Aufgabe vergessen. Wem ist es nicht so ergangen? Ja? Haben Sie da ein Prinzip, ja?
Was heißt ein Prinzip? Ich gebe die gelben Zettel einfach um, wo ich mal sehen.
Ja. Aber es ist Ihnen nicht passiert, dass Sie irgendwo mal was vergessen haben? Das ist hervorragend, das glaube ich mir. Ich verneige mich. Geht es noch jemandem so? 2 Personen, ja, 3, 4. Dann ist Ihr Prinzip, was Sie bevorzugen, schon richtig, dann brauchen Sie die nächsten 5 Minuten nicht zuzuhören. Klasse. Für all die, wo es nicht so ist, habe ich einfach mal 2 Beispiele rausgesucht. Superbuch nenne ich es jetzt einfach, dass Sie sich ein Buch suchen, möglichst viele Blätter, wo Sie alles notieren, was für Sie wichtig ist als Aufgabe. Das kann also übers Einkaufen, über Freundin-Kino oder Freund-Kino gehen, bis hin über Telefonate, Geburtstage, Prüfungen, was ist in der nächsten Woche wichtig für das Studium, alles aufschreiben. So, und wenn Sie das getan haben, haben Sie links einen Rand gelassen, da können Sie A, das Datum reinschreiben, ja, wann die Aufgabe erledigt sein muss, und Sie können natürlich Prioritäten setzen, also dringlich, weniger dringlich, Sie können es sogar markieren, also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie sensibilisiert sind, und wenn Sie die Aufgabe erfüllt haben, streichen Sie die durch. Haben Sie die ganze Seite abgearbeitet, die ganze Seite auskreuzen. Ja, und so können Sie dann praktisch dann am nächsten Tag, also abends für den nächsten Tag wieder vorbereiten, was Sie dann machen können, tun sollten. Wäre eine Möglichkeit. 2-Listen-Technik ist auch ein Beispiel. Da haben Sie 2 Listen, einmal die dringlichen, also die ganzen Aufgaben, und dann haben Sie eine Tagesliste. Ja, und Sie übertragen für den Tag dann abends immer die Liste, die Sie an den Tag erledigen müssen. Ein paar Tipps noch dazu, teilen Sie sich den Tag nicht so ein, dass Sie 100% Ihres Zeitansatzes dafür verbringen, um alle Aufgaben zu erledigen. Machen Sie 75%, weil Sie werden nie enttäuscht werden dann, dass irgendwas noch reinrutscht und Sie haben ein größeres Erfolgsgefühl. Persönlich, gibt ja auch viele mit dem digitalen Technik, ich habe das erstmal angefangen, als vor 15 Jahren grob, da kamen diese Planer raus. Ich habe natürlich Gizmo Gadget, Männer wollen ja gerne elektronische Sachen sofort zum Teil gekauft. Mühevoller, tagelanger Kleinarbeit, alle Adressen, alle Aufgaben eingegeben. Und er hat dann festgestellt, ups, als dann der Datenspeicher gelöscht war, jetzt habe ich nichts mehr. Inzwischen kann man es ja synchronisieren, also wer das digital macht, kann es natürlich auch digital machen. So, das wäre das Thema gewesen, also das große Komplex Zeitmanagement. Fragen noch hierzu? Sonst würde ich vielleicht noch ein paar andere Aspekte eingehen, die für Sie jetzt konkret wichtig wären, wenn Sie Richtung, wie wir es auch im Flyer haben, bürokratischen Verpflichtungen, Hürden erwarten, wenn Sie aus diesem Schutz des Studentenlebens herausschlüpfen und in das wilde, brutale Arbeitsleben reinhüpfen. Bewerbung. Wer von Ihnen hat schon eine Bewerbung geschrieben? Die meisten, das ist sehr gut. Ich mache es etwas kurz, denn auch das wäre jetzt ein 2-Stunden-Seminar, aber ich möchte Ihnen so ein paar Anregungen geben, weil es sagt schon das Wort aus, es ist die Bewerbung kommt von Werbung. Sie haben ein Image-Prospekt, das Sie aufstellen oder aufzeigen, wie zum Beispiel, weiß ich, eine Waschmaschine. Sie werden nie feststellen, dass Sie eine Werbung sehen über die Waschmaschine, sie läuft, ja, sondern sie wird immer super effizient sein, sie wird immer, weiß ich, wie viel Umdrehung haben, farblich gestaltet, super sparsam und kein Wasser brauchen. Und nichts anderes machen sie im Prinzip auch, weil sie sich von den ganzen Konkurrenten oder Konkurrentinnen herausheben möchten. Das wäre dann das Anschreiben und das Leben, der Lebenslauf ist dann das technische Beiblatt. Ich meine, das ist natürlich ihre Vita, die kann man grafisch und didaktisch einigermaßen stringent gestalten. Aber Sie müssen zumindest die Daten aufnehmen, wie sie sind, also der bisherige Ist-Zustand. Für die Form, ich weiß, es kommt immer mehr das Online-Verfahren, da sind Sie recht limitiert, also wenn Sie Bewerbung online aufgeben, haben Sie Ihre Vorgaben, Ihre Raster. Falls Sie, und das ist aber auch noch in vielen Unternehmen so, eine Bewerbungsmappe vorlegen, dann haben Sie da schon einige Richtlinien zu beachten. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal diese 3-Mappe gehabt? Sie können auch DuraClip nehmen. Auch das ist heute möglich, man muss nicht das Teure nehmen. Aber das sind die Formen. Sie sollten es nicht unbedingt lochen, sondern es sollte eben möglichst ersichtlich da sein und zum Herausnehmen. Nicht zu kleine Schrift, 12, manchmal die Überschrift sogar 14, aber 12 ist Standard. Arial oder Times Roman. Kurze Sätze, also keine verschachtelten Sätze, sinnvoll ist klar, sinnvolle Absätze. Datum, Unterschrift, wissen Sie, welche Farbe Sie unterschreiben sollten? Ja? Blau ist angegeben, bitte, also nach Möglichkeit nicht schwarz, Sie werden deswegen nicht genommen, aber manchmal sind diese vorselektierten Verfahren, wo ein Bewerber zwischen ja, 1 bis 5 Minuten angeschaut wird, also von dem Personalbearbeiter, weil die gar nichts mehr Zeit haben. Und wenn mehrere solche Dinge zusammenkommen, werden sie einfach rausgeschmissen, obwohl sie ja vielleicht die Kompetenz haben. Ja, wenn Sie es verschicken, bitte machen Sie einen Umschlag mit Kartonrückseite, damit es nicht verknickt wird. Auch das hat zum äußeren Eindruck viel zu tun. Und ja, vollständige Unterlagen. Wer hat denn schon alle 5 dieser Sachen benutzt? Also sprich Anschreiben, Deckblatt, Lebenslauf, dritte Seite und Zeugniskopien. Also doch, eine Vielzahl, das ist klasse. Also wichtig oder unbedingt erforderlich sind hier Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien. Sie heben sich hervor, wenn Sie sich die extra Arbeit machen, ein Deckblatt und die dritte Seite hervorheben. So, ich will gar nicht so viel dazu sagen, sondern nur ein paar Tipps geben beim Anschreiben. Was denken Sie, ist da beim Anschreiben wichtig?
Meine Motivation mit aufzuschreiben, was ich davon erwarte.
Sehr gut, ja. Ja, hervorragend. Sonst noch Punkte, ja? Ja. Hervorragend, ja, was noch? Ja. Ja, super, super. Genau, das Wir-Gefühl wecken. Ich bin der Richtige für Sie. Ja. Der muss da sitzen und denken, boah, ja, den möchte ich, den Bewerber. Ja, was noch? Also einige Dinge hatten wir jetzt auch schon, die wichtigen sozusagen. Das heißt, also das meiste haben Sie dann schon rausgefiltert. Ja, was könnte man noch? Das Ansprechen ans Unternehmen sollte ein Anknüpfungspunkt sein, wie Sie gesagt haben, warum ich wichtig für Sie bin. Die Identifikation, das heißt, ja, dass Sie der Richtige sind und damit haben Sie das Wesentliche gemacht. Es ist so fast wie das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ja, also Sie sind der Schlüssel, der genau in dieses Schloss passt. Wenn Sie das als Bild vielleicht beherzigen, haben Sie den Sinn des Anschreibens verstanden. Ja. Ansonsten Standard, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass Sie also praktisch Ihre Kopfzeile haben. Heute nach der neuen DIN-Norm ist es ja nicht mehr so, dass man zwischen Straße und Ortschaft einen Abstand macht, sondern man schreibt alles untereinander. Dann hat man 4 Leerzeilen, dann kommt die Adresse von dem Unternehmen, das Sie sich bewerben, dann wieder 4 Leerzeilen. Das Betreff, schreibt man Betreff aus oder schreibt man es nicht aus? Richtig, man schreibt es nicht aus. Dann die Überschrift, sagt man eher sehr geehrte Damen und Herren oder sagt man eher liebe Frau XYZ? Oder? Ja, wenn man ihn nicht hat, sollte man sich holen aus dem Internet. Also dieses persönliche Engagement ist auf jeden Fall lobenswert und wird eher gesehen als sehr geehrte Damen und Herren. Ja?
Eine Frage zum Layout, auch wenn das vielleicht nebensächlich ist, aber wenn man schon wegen der Unterschrift aussortiert werden kann.
Ja. Die Frage kann ich Ihnen nur offen beantworten. Das heißt, grundsätzlich haben Sie ein Schema, wenn Sie sich daran halten, kann nichts passieren. Und dann hängt es immer von der Philosophie des Unternehmens ab. Sie können auf die Internetseite gucken, da können Sie sich die Inspiration holen. Also wie ist die gestaltet? Grafisch? Ist da so ein bisschen Pep drin? Dann können Sie das natürlich auch machen. Das ist kein No-Go. Auch eine Unterschrift in Schwarz ist kein No-Go. Sondern es sind immer so diese kleinen Dinge, die dann vielleicht als Vollfilter dienen. Also wegen der Unterschrift alleine werden Sie nicht rauslegen. Ja. Gut, ja, Deckblatt, vielleicht sage ich da nur ganz grob ein paar Sachen dazu. Da kann das Foto drauf, Motto kann drauf, der Inhaltsverzeichnis kann drauf. Wenn Sie ein Foto machen, als Foto entweder Lebenslauf oder aufs Deckblatt. Ich bevorzuge immer, wenn ich die Personallisten sehe, das auf dem Deckblatt zu sehen, weil dann ist der Lebenslauf nicht so gefüllt. Ich meine, als Student hat man etwas weniger, aber man soll ja nicht mehr wie maximal 3 Seiten, eher 2 Seiten schreiben für den Lebenslauf und dann wird das immer so eng, wenn man alles drauf kommt. Also vorne im Bild, was macht man beim Bild, beachten wir beim Bild. Wollen Sie was fragen oder was dazu sagen?
Ja,
ja, richtig. Was das häufigste zu sehen ist und eigentlich Standard ist, so 3x5, also etwas größer wie so ein Passbild. Ja, etwas größer wie ein Passbild. Aber nicht so riesen aufgeblasen, ja, das soll nicht alles erschlagen, leicht größer wie ein Passbild. Ja. Frage schwarz-weiß oder Farbe? Auf was kommt es denn an? Richtig, ja. Also Richtung Kunst ist das so normalerweise Standard, eigentlich eher Farbe, aber ja, je nachdem, wo man sich hört, ist die richtige Antwort, ja. Soll man lachen, ernst gucken, schmunzeln, herzhaft lachen, was denken Sie? Außer wenn Sie sich bei Bitburger bewerben, wäre vielleicht die Bitburger Flasche keine schlechte Idee, ansonsten um Gottes Willen. Ja. Ja, lächeln ist gut, nicht unbedingt herzhaft lachen, lächeln. Was ist denn, da komme ich gleich noch dazu, das mache ich. Gut, das herzhaft lachen. Ja. Lassen Sie es vom Fotografen machen, machen Sie es nicht selbst oder lassen Sie nicht den Freund oder Freundin das schießen, auch das wäre schlecht. Ja, ansonsten, Zeugniskopien sind klar, die dritte Seite ist nochmal so ein bisschen das Wir-Gefühl heraufheben und Ihre besonderen Qualifikationen erzählen, ja, wenn Sie das möchten. Also es muss nicht sein, aber es kann sein. Ja, vielleicht nochmal zur Eigenwerbung, da möchte ich Sie noch ein bisschen sensibilisieren. Auch wir geben zum Beispiel die Seminare für Assessment Center, also ich habe es ja bei der Bundeswehr auch viele, viele Jahre gemacht. Das kam vom Dritten Reich eigentlich, so ein Assessment Center, also wo Sie auf Herz und Nieren getestet werden. Sie werden es mit Sicherheit erleben, wenn Sie in ein größeres Unternehmen kommen, in ein oder anderen Form. Selbst beim Bewerbungsgespräch sind bestimmte Teile des Assessment Centers dabei. Ja, kam vom Dritten Reich, schwappte dann irgendwann nach Amerika rüber, wurde so ein bisschen verändert und ja, wird auch heute noch in den Unternehmen regelrecht praktiziert und es hat sich gar nicht so viel verändert von früher, ich muss schmunzeln. Also da werden Ihre Stärken, Qualifikationen, all das wird getestet. Und ich möchte eigentlich ein bisschen eingehen, ja, was sagen Sie denn? Zum Beispiel Ihre Highlights auf dieser Anschreibenseite, warum gehören Sie zu diesem Unternehmen? Könnten Sie alle drei Stärken nennen, wenn ich Sie jetzt fragen würde oder nicht? Wer müsste denn einfach mal handeln, wer müsste drei Stärken nennen? Ja, dann fange ich an. Also wenn Sie jetzt dann so zum Einstellungsgespräch kämen, wären Sie in einem Moment überfordert, Stress würde sich aufbauen. Überlegen Sie sich das auf jeden Fall. Drei Stärken. Meistens werden nicht mehr gefragt, meistens nur ein oder zwei, dann sind die Glücklichen, fangen da ein bisschen nach an zu sagen, oh ja, warum und weswegen. Die zweite Frage, könnten Sie mir drei Schwächen nennen? Wer könnte mir drei Schwächen nennen? Ja, das ist sehr gut. Ja. Also ja, also auch das ist genau das, was gefragt wird. So, wenn Sie jetzt Schwächen nennen, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also meine Schwäche ist es, Namen zu behalten. Wäre beispielsweise, Herr Dr. Klein würde mich fragen, was sind die Schwächen, dann würde ich sagen, ja, eine Schwäche ist, ich kann mir so schlecht einen Namen behalten, aber Herr Dr. Klein, ich bemühe mich und das wird zunehmend besser durch die Übung. Das heißt, Sie haben irgendwo so ein bisschen eine Lösung parat. Also wenn Sie Schwächen haben, versuchen Sie mal nachzudenken, gibt es eine Lösung und haben Sie die schon angegangen? Wenn nicht, wie würden Sie die angehen? Also das wäre da der Tipp dazu. Ja, und sollten nicht mehr wie drei von diesen Stärken und Schwächen einfach nennen. Weil Sie sind nicht der Überflieger, Sie sind nicht der Superhengst, oder, sondern es soll ja immer noch auf der Wirklichkeit normal bleiben. Fragen dazu erstmal. Okay, ja? Pseudoschwächen, da kommt man schon auf die Schliche. Also es sind oftmals auch Psychologen in diesem Team, wenn sie irgendwas, ja, was sie nicht sind, darstellen, dann kann man das sehr schnell rausfinden. Das wäre wahrscheinlich sogar eine Antwort von Ihnen, weil da kennen Sie sich mit Sicherheit ganz gut aus.
Es ist einfach dieses Auftreten, also viel auf die Mimik, Gestik, vieles kommt schon daraus. Also die Art und Weise, wie jemand darauf reagiert hat, auf die Frage schon. Es gibt dann noch andere, aber das ist schon direkt das eine. Ja. Also der erste Parameter, den man misst. Ja.
So, wir haben noch ein paar Sachen für die, ja? Nö, so wie Sie sagen, will ich es nennen und sage, was aber meine Schwäche ist, ist, dass ich in dieser zur Verfügung stehenden Zeit das ja, erledigen möchte und ich arbeite daran, das Zeitmanagement einfach noch zu optimieren. Das wäre dann die Antwort, ein Optimierungsversuch. Ja? Fragen noch dazu? Gut, dann gebe ich noch ein paar Tipps, also aus der Studienwelt Richtung Businesswelt, Business-Knicke. Was mache ich denn überhaupt, wenn ich mir überhaupt zum Vorstellungsgespräch gebe und ich ziehe einen Anzug oder die Damen ein Abendkleid nicht, aber ein Dresscode an, eine Businesskleidung? Ja, das wäre schlecht. woher kommt das Ganze? Knicke von 1752 bis 1796, hat gar nicht so lange gelebt. Für den war das eigentlich gar nicht damals, also woher der Name Knicke kommt, die Kleidung, sondern für den war es eher der Umgang mit Menschen. Das heißt, er hat sehr oft in seinem Beruf empfunden, er war so ein bisschen so nicht der, der die Normen sprach, der hat sehr viel Witze gemacht oder sich lustig gemacht und ist ab und zu auch mal entlassen worden, musste seine Arbeitsstelle, Beamtenstelle wechseln. Der hat den Umgang mit Menschen eigentlich mehr als Anleitung gedacht, das heißt das soziale Verhalten. Aber daraus entstand eben auch dieser Business-Knicke oder überhaupt Knicke und wird ja auch jedes Mal wieder neu aufgebracht und verändert. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen, ab und zu mal gibt es ja solche Sachen, wenn man niest. Früher hat man mal Gesundheit gesagt und hat es eine ganze Zeit lang war es verpönt, irgendwas zu sagen. Man wollte ja nicht, dass man merkt, dass der genießt hat, hat also dezent weggeguckt. Inzwischen sagt man wieder Gesundheit. Also es verändert sich laufend. Ich denke auch, dass die irgendwo leben wollen. Das ist ja auch ein Umsatz, wenn man jedes Mal so ein Buch rausbringt. Aber es ist ein laufender Prozess und die Gesellschaft hält sich, die europäische zumindest, mehr oder weniger daran, weil das einzige, sage ich mal so richtig, anerkannte ist, wo die meisten sagen, ja gut, hier gucken wir etwas drauf. Als Beispiel nur, damit Sie sehen, also ich betone, der erste Eindruck, ja, also der Inhalt des Gesagten hat im ersten Eindruck gar nicht so viel an Bedeutung, später schon. Also nicht, dass Sie denken, das, was man sagt, ist immer unwichtig. Nur am Anfang ist es halt so, dass wenn man jemandem gegenübertritt, man eher auf die Gestik achtet, auf die Körpersprache und dann erst auf den Inhalt später kommt. Und das ist einfach etwas, was man erkennen kann. Und wenn man zum Bewerbungsgespräch kommt, ist das das Wichtige. Ja? Wie ist mein erstes Erscheinungsbild? So, da kommen wir zu den Herren zuerst und dann zu den Damen. Eigentlich hätte ich es andersrum machen sollen, Entschuldigung. Aber bei den Herren, was ist da zu beachten? Ich gebe es einfach voran, ich erzähle Ihnen so ein paar Beispiele. Wichtig ist natürlich, kann ich einen Schlips binden oder nicht? Ich meine, es gibt da wahrscheinlich einige, die haben nur einen, der hängt dann immer gebunden im Schrank. Das ist dann das Problem gelöst. Ansonsten müssen Sie sich Gedanken machen, ob es ein Kentkragen ist, ein sportlicher Kragen, machen Sie einen einfachen Doppelknoten. Aber da gibt es noch eine konkrete Einweisung im Internet, ich möchte da nicht, ja? Absolut korrekt, ja, absolut korrekt. Also jetzt eher der business-wirtschaftliche Bereich hier. Der soziale Bereich ist etwas anders angegliedert, das ist, ja, stimmt, absolut. Anzug, ja, heutzutage, ich hatte noch früher diese Zweireihe, die übereinander lappend war, die gibt es nicht mehr, oder vier Knöpfe, auch das ist zurzeit out. Innen ist zwei oder drei. Für die Herren, wenn man zwei Knöpfe hat, lässt man den unteren immer offen. Auch bei dreien hat man die Möglichkeit, den mittleren zuzumachen oder den oberen und den mittleren zuzumachen. Auf keinen Fall alle drei. Vielleicht mache ich mal ein Beispiel, was kann man noch darauf achten. Für die Männer, das wird gefährlich, aber ich versuche es. Wenn das meine letzten Worte waren, bedanke ich mich. So, wenn ich mich hinsetze, sollte nach Möglichkeit die Socken, ja, früher sein, dass man nicht die Haare kennt, das ist immer so doof, ich mache das mal vor, dann zieht die Socken runter, müssen wir so aussehen, ist nicht so toll. Also darauf achten, ich habe es überlebt. Auf dem Bild kann man es vielleicht nicht ganz so gut erkennen, aber es gibt viele, die haben ja diesen Snobismus, also wenn hier zum Beispiel noch dran steht Hugo Boss, dann wird es nicht nur dran gelassen, sondern es wird nach Möglichkeit auch so gehalten. Ja. Auch das ist absolut out, also so, das sind die Feinheiten, auf die Sie vielleicht achten sollten. Wer von Ihnen hat schon oft einen Anzug angehabt, jetzt von den Herren mal, oder auch von den Damen, einen Dresscode? Ja. Von denen, die es nicht so oft anhatten, fühlen sich wohl in so einem Teil hier. Ja. Also, ja, nicht, ja, einige schütteln den Kopf, manche ja. Also ich sehe sehr oft Bewerbungen, die zu mir kommen, oder Bewerber, Bewerberinnen, die, also besonders bei den männlichen Wesen sehe ich das, die sitzen dann immer so da. Meistens haben sie auch nicht den Knopf offen, sondern das ist geschlossen und dann hält sich so dieses. Also so geht es halt. Ich habe es ein bisschen übertrieben, aber machen Sie einen Gefallen, gehen Sie mit der Freundin essen, vielleicht was Gutes, und ja, schauen Sie einfach mal, wie Sie sich dann wohlfühlen nach einer Stunde oder zwei, und dann sollten Sie so zum Vorstellungsgespräch kommen. Wie gesagt, in einem bestimmten Bereich. Hier habe ich es nochmal gezeigt. Die Damen. Damen sind Businesskleidung, auch wieder Wirtschaftsbereich oder in bestimmten Gruppen. Ja, haben Möglichkeit, Rock geht auch, aber Rock bitte dann zumindest über das Knie drüber. Also es sollte nicht sexuell stimulierend wirken. Also alles, was sexuell stimulierend wird, ist ja nicht so positiv gesehen. Also auch, man kann natürlich die Bluse öffnen, man sollte sie nur nicht zu weit öffnen. Ja. Welche Dame spricht Ihnen eher an? Links oder rechts? Wer ist für links? Ja, wer ist für rechts? Das ist durchaus unterschiedlich. Kommt auch darauf an, in welchem Bereich. Also ich wollte es Ihnen nur zeigen, es ist beides die gleiche Frau. Ja, es ist keine Unterschiede. Es ist beides die gleiche Frau. Einmal sind die Haare nach hinten gebunden und einmal ganz offen getragen. Offen zeigt soziales Engagement, also auch gerade in dem Bereich, den Sie vielleicht angesprochen haben. Geschlossen ist eher die Businessfrau, stringent, Zeitmanagement, Managerin. Also so einen Eindruck können Sie liefern, wenn Sie sich entscheiden, was Sie ja, darstellen möchten. Nur als Beispiel jetzt. So, das wäre das Thema Kleidung. Als letztes, kleinen Abschluss, wir haben ja auch nicht mehr viel Zeit, Finanzplanung, Lebensphasenkonzept. Was ist für Sie vielleicht, oder was ist definitiv für Sie wichtig, wenn Sie jetzt aus diesem Status Student rauskommen? Eine Finanzplanung bedeutet nicht, Sie einfach zu beraten und dann sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, sondern es soll über den ganzen Lebensweg gehen. Das ist das Elementare. Finanzplanung, da können Sie nicht nur bei Horbach, Sie können bei MLP, beim MyFlower, Sie können hingehen, wo Sie wollen. Ähnliches Prinzip, ich will es nur ganz pragmatisch darstellen, ist für jede Lebensphase, Studium, Berufsstart, sei es Karriere, Heirat, Geburt, was immer Ihnen ansteht, eine kontinuierliche Beratung zu geben, was in diesem Zeitpunkt für Sie nach Ihren Zielen natürlich wichtig sein kann. Wichtig sind Ihre Ziele. Ja? Was wollen Sie denn gerne? Wollen Sie Kinder, wollen Sie ein Auto, wollen Sie ein Haus, wollen Sie einfach nur ja, gesund leben und sich die Altersvorsorge aufbauen. Also da ist jeder unterschiedlich gestrickt. Und das ist das Konzept, das Sie vielleicht beachten sollten. Als kurzen Punkt vielleicht, wenn Sie sich vorstellen, Anbieter und Kunde. Also Sie sind Kunde und wollen, keine Ahnung was, Kfz ist vielleicht bei Ihnen ein Thema. Sie wollen Kfz-Versicherung. Was haben Sie für eine Problematik, wenn Sie den Anbietern sich selbst gegenüberstehen? Also, weiß ich, Internet beispielsweise. Welche Schwierigkeiten? Oder haben Sie keine Schwierigkeiten, ja? Ja, also die Überschaubarkeit fehlt. Ja, richtig. Gibt es noch mögliche oder Probleme, die Sie sich vorstellen können? Ja. Ja, was ist wichtig für Ihre Ziele? Vielleicht auch steckt da so ein bisschen Qualität. Wenn Sie was wissen, ist es qualitativ gut oder nicht? Sonst noch was? Ja, also viele Dinge sind angesprochen. Zeitsparen ist noch nicht angesprochen worden. Ja? Sie sparen sich viel Zeit, wenn Sie sich beraten lassen, als wenn Sie alles selbst eruieren, feststellen, in mühseliger Kleinarbeit, passt das nicht? Ist das überhaupt von Interesse? Ist die Qualität da? Zielorientiert fehlt Ihnen vielleicht, das haben Sie angesprochen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, stimmt das oder stimmt das nicht? Ja. Ist es unabhängig oder nicht unabhängig? Also es sind viele Faktoren, die für Sie ganz wichtig sein müssten oder sollten. Und deswegen eben auch dieses Konzept, dass Sie irgendwo in einer Form eine Beratung haben, der zumindest auch im Hintergrund eine Analysemethode hat und dadurch den Markt recherchieren kann für Sie. Das wäre eine optimale Finanzplanung. Als Abschluss so ein bisschen, ich stand auch hier drauf, welche Versicherung kommt auf Sie zu, was ist wichtig, was ist unnötig, wo verzetteln Sie sich? Auch da gebe ich Ihnen meinen persönlichen Erfahrungswert. Wenn Sie aus dem Berufsleben oder in das Berufsleben reinkommen als Student, müssen Sie bestimmte Versicherungen auf jeden Fall haben. Also was Sie müssen, ist eine Krankenversicherung. Das ist ja gesetzlich vorgegeben, die müssen Sie haben. Jetzt haben Sie entweder über die Eltern oder haben eine günstige Versicherung aufgrund Ihres studentischen Daseins. Aber wenn Sie dann einsteigen und die ersten Steuern zahlen und dann wird es spätestens dann auf Sie zukommen, dass Sie sich wieder umgucken müssen, kann ich bei der Versicherung bleiben oder kann ich mir etwas Vorteil verschaffen. Das ist, was Sie müssen. Absolut wichtig halte ich eine Haftpflichtversicherung. Das sind jetzt Peanuts, von denen ich spreche, aber sie können elementar sein. Ich gebe nur ein Beispiel. Sie laufen über die Straße, Auto weicht aus, fährt eine Menschengruppe rein, Schaufenster, dann ist halt das Schaufenster kaputt, die inneren Gegenstände. Vielleicht sind von den zwei Menschen einer tot und zwei bleiben schwerbehindert das Leben lang. Dann zahlen sie ein Leben lang die Ausfallrente für die kranken Personen. Sie zahlen für den Toten, sie zahlen für das Geschäft, das ist noch das Wenigste. Das heißt, sie haben eine Zahlungsverpflichtung, die suborbital ist und sie gar nicht tragen können über ihr Leben lang. Sie werden immer arm bleiben. Also deswegen ist eine Haftpflichtversicherung für mich, denke ich mal, elementar. Was ist wichtig? Ja, Sie sollten sich Gedanken machen über die Altersvorsorge. Also demografischer Wandel ist ein Stichwort heute, das wird immer weniger. Ich selbst bin ja Pensionär, ich habe ein ganz gutes Dasein und habe immer gedacht, ob wenn ich jetzt mit 38 oder 41 in Rente gehe, soll ich dann nach den Malediven auswandern oder soll ich hier bleiben? Selbst ich spüre inzwischen, dass das schon ein Thema für mich geworden ist. Also machen Sie sich auf jeden Fall da Gedanken, es ist kein Muss. Ja? Sie können natürlich je nach Ihren Zielen mit den einfachen Bedürfnissen zufrieden sein, aber Sie sollten sich zumindest darüber Gedanken machen. Und die Absicherung Ihres Berufslebens ist in meinen Augen wichtig. Das heißt, was passiert, während ich mein Arbeitsleben, wenn ich da ausfalle? Also Sie als Student oder als Akademiker, angehende Akademiker, haben ein besonderes Problem. Sie studieren recht lange. Sie haben ein hohes Einkommen, aber Sie zahlen sich in die Rentenversicherung ein. Und dann ist es dann vorbei. Und was haben Sie in dieser kurzen Zeit von Rentenmann rausgeholt? Da sollte sich dann sicher sein, dass Sie zumindest Ihr Erwerbsleben absichern. Wenn da was passiert, dass Sie für Ihre Rente genug ansparen können. So, das sind diese drei wichtigen Aspekte, die ich Ihnen zumindest auf den Weg geben sollte, egal wohin Sie gehen, überlegen Sie das, weil in Ihrem Alter, da denkt man nicht drüber nach und dann ist irgendwo relativ spät dann einzusteigen. Das wäre ja Richtung Finanzplanung so die Stichpunkte, die ich Ihnen einfach so zuwerfen möchte, ja. Psyche, Stress, was wir gesehen haben, ist der drittgrößte Faktor geworden, eigentlich der größte Faktor, 30% der ganzen Sachen, die Stress mit denen ausfällt, müssen Sie überlegen, ja, ich möchte das dann nicht tun. Sie haben die vorvertragliche Anzeige, also Sie müssen das auch jemanden haben, und dann wird die Interessierung geprüft. Es gibt drei Möglichkeiten, in der Sie dann ausgeschlossen, ganz. Es wird nur dieser eine Fall ausgeschlossen, also wenn eine Berufsunfähigkeit aufgrund dessen eintritt. Sie zahlen für Beitrag eventuell oder der Versicherer sagt, das ist gar kein Thema, das kann man prüfen. Also mit einschließen. Aber das hängt eben vielleicht vom Einschluss ab. Ja. Und dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, aber da würde ich jetzt wirklich ins Eingemachte gehen, da wäre eine persönliche Beratung immer wichtig zu sagen, anstelle der Berufsunfähigkeitsversicherung, was gibt es denn da noch? Da gibt es natürlich Produkte, die adäquat versichern. Ja. Ja, was gibt es sonst noch Fragen? Gut, dann sage ich herzlichen Dank auch von meiner Seite. Falls jemand eine Frage später hat und eine Visitenkarte haben möchte, liegt da. Ansonsten wünsche ich Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute und dass Sie Ihr Studium so Zeitmanagement einteilen können, dass Sie es in der kürzesten Zeit schaffen, die Sie sich vorstellen. Herzlichen Dank.